ARD.
Dürfen Chefs Privathandys am Arbeitsplatz verbieten?
Lokalpolitiker beklagen Finanznot in ihren Kommunen.
Und Schießen als Schulfach. In Polen steht das auf dem Stundenplan.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Gumo, ihr Hasen. Heute ist Mittwoch. Schön, dass ihr wieder da seid.
Jo, heute ist der 9. April. Wir freuen uns sehr. Wir sind Uli Spinrad und Magdalena Bienert.
Und wir haben ja hier schon im Podcast über verschiedenste Ideen und auch Umsetzungen von Handyverboten gesprochen. Also an Schulen, in Autos. So, und jetzt ist es in Österreich Wirklichkeit geworden. Handyverbot auf der Arbeit. Also zumindest bei einer Firma im Salzburger Land. Und das ist auch durchaus erlaubt, sagt der Arbeitsrechtler Michael Felser.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass der Arbeitgeber es verbieten kann, ja, weil der Arbeitsplatz ist eben nicht zu Hause im privaten Bereich, sondern da gehört alles dem Chef oder der Chefin. Und da kann natürlich der Arbeitgeber bestimmen, wie da gearbeitet wird und ob man irgendwelche privaten Gegenstände, dazu gehört ja das normale Handy, auch mitnehmen darf.
Also in Deutschland ist es rechtlich wohl so, dass der Arbeitgeber auch ein Handyverbot verhängen darf. Er muss das aber sehr gut begründen. Also er kann es nicht einfach pauschal verhängen, weil ihm ja die private Handynutzung nicht passt. Es gibt aber natürlich auch Jobs, da würden die privaten Telefone den Arbeitsablauf stören oder auch eine Ableckungsgefahr darstellen. Das versteht sich von selbst. Der Fahnenhersteller Gärtner aus Mittersill in Österreich, der hat ein offizielles Verbot bei seinen 100 Angestellten durchgesetzt. Das private Handy packen die alle vor dem Arbeitsbeginn in ihren Spind.
Und der Fahnenhersteller sagt, dass es ungefähr 90% der Mitarbeiter auch gut finden, ohne Handy zu arbeiten. Aber ja, es gab auch zwei, drei, die hatten wohl richtig Suchtpotenzial und da musste das Handy am Arbeitsplatz bleiben, weil die sonst gar nicht mehr hätten arbeiten können. Wow. Heide Deutsch ist die Personalleiterin bei Gärtner und hat dort den Fernsehkollegen im ORF erzählt, warum sie dieses Verbot bei sich durchgesetzt haben.
Weil es eine Suchtproblematik war, weil es eine Ablenkungsproblematik ist, weil wir festgestellt haben, dass sich die Mitarbeiter, allein wenn das Handy am Tisch liegt, schon gar nicht mehr so konzentrieren können. Und bei den jungen Menschen haben wir gemerkt, die Merkfähigkeit, die Aufmerksamkeitsspanne an sich leidet sehr, wenn das Handy irgendwo in Sichtweite ist oder sogar die Benutzung erlaubt ist.
Ja, bei uns gehört das im Medien, in der Medienbranche ja eigentlich zum Arbeitsalltag dazu, ne? Also bei uns und den Kollegen, glaube ich, liegt das Handy ehrlicherweise immer auf dem Tisch. Ja. Also da ist das irgendwie, gehört das fast zum guten Ton.
Aber natürlich, also ich merke selber auch, da werden jetzt hier nicht nur Berufsgespräche geführt den Tag über. Und wenn da eine WhatsApp, also wenn ich das sehe, dann gucke ich da natürlich auch rein. Ich gebe zu, ich lasse mich da auch sehr leicht ablenken. Wenn ich mich wirklich konzentrieren muss, drehe ich es auch um oder tue es in die Handtasche, sage ich ganz ehrlich, weil ich bin da auch so eine Kandidatin für. Und ein Hirnforscher hat auch gesagt, wir bekommen heute jeden Tag so viel Informationen, wie ein Bauer im Mittelalter in seinem ganzen Leben an Informationen bekommen hat. Das finde ich eine krasse Info. Das heißt, auch dieses Stichwort Aufmerksamkeitsspanne und so, ne, das wird natürlich auch durch diese Handynutzung nebenbei nicht besser. Daher sind auch die Beschäftigten in Österreich inzwischen total fein mit der Entscheidung ihres Arbeitgebers.
Ich bin aber ein Mensch, der gern Privat und Arbeit trennt. Und ich bin jetzt seit knapp 2,5 Jahren in der Firma, war vorher im Einzelhandel. Da haben wir sowieso auch keine Handys gehabt. Also von dem her ist das echt super.
Es war schon schwer, weil grundsätzlich das Handy hast du eigentlich immer bei der Hand und schaust halt immer mal bei den Social Media Sachen einmal nach. Das war dann schon eine Ungewöhnung, aber ich finde es voll gut und ich denke echt viel klarer, bin viel mehr bei der Arbeit dabei.
Aber, es gibt ein Aber, ein Versuch der London School of Economics and Political Science mit 28 Personen, der hat mal gezeigt, dass das Verbot von Smartphones am Arbeitsplatz nicht zwangsläufig zu einer Steigerung der Produktivität führt. Stattdessen neigen die Menschen dazu, auf andere Ablenkungen auszuweichen, wenn der Zugriff aufs Handy verwehrt wird. Und dann verschaffen sie sich halt anders kleinere Pausen. Wahrscheinlich gehen sie dann häufiger auf Klo oder so oder rauchen.
Ja, okay, das Problem der Ablenkung liegt also tiefer. Aber hey, ey, wenn es für die so gut ist, wie bei diesem Fahnenhersteller im Salzburger Land, wir wollen das ja denen nicht madig machen. Und ich glaube, vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine gefühlte Produktivität. Und wenn die dann höher ist sozusagen, dann macht einem das ja auch ein gutes Gefühl, behaupte ich jetzt mal kühn. Also wenn denen allen damit geholfen ist, why not?
Ja. Könntest du recht haben. Und uns würde an dieser Stelle mal interessieren, wie das bei euch so läuft auf der Arbeit. Also dürft ihr Handys benutzen? Müsst ihr die wegtun? Oder wie regelt das euer Chef, eure Chefin? Mhm. Und könnt ihr auch damit leben, wenn ihr euer Telefon vor Arbeitsbeginn irgendwo wegpacken müsstet?
Wegpacken. Also haben wir kurz drüber gesprochen. Also ich fände es auch schwierig, gerade auch wenn man Kinder hat oder so. Ne? Die Kita ruft ja dann doch ab und zu mal an oder die Schule. Also aber klar, wie denkt ihr darüber? Schickt uns mal eine Sprachnachricht. Da freuen wir uns sehr drüber. Lesen wir morgen hier vor oder spielen sie ab. E-Mail geht natürlich auch.
Oder Smartwatch ist vielleicht eine Lösung, Magda, für dich. Also ich weiß, meine Schwester ist Lehrerin. Stimmt. Die kann ihr Handy natürlich auch aus Vorbildgründen jetzt nicht auf dem Pult liegen haben in der Grundschule. Aber die hat eine Smartwatch und kriegt dann zumindest, wenn mit ihren Kindern irgendwas in der Kita ist, kurz eine Nachricht auf ihre Uhr und das kann dann stimmt. immer noch sagen, ich muss mal kurz raus telefonieren. Aber so kriegt es halt keiner mit und man wird auch nicht groß abgelenkt, sondern hat erstmal nur den Hinweis.
Guter Punkt.
Unsere Kurznachrichten.
In Deutschland nutzen mehr Menschen Busse und Bahnen. Im Jahr 2024 gab es 5% mehr Fahrgäste als noch 2023. Das dürfte vor allem mit dem Deutschlandticket zusammenhängen. Die Zahlen gelten nur für den ÖPNV. Im Fernverkehr gab es etwas weniger Fahrgäste.
In der Türkei hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen mehr als 800 Personen erhoben, die nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu auf die Straße gegangen sind. Fast 300 sollen schon in Untersuchungshaft sitzen und einigen davon drohen wohl bis zu 5 Jahre Haft. İmamoğlu gilt als wichtigster innerpolitischer Rivale von Präsident Erdogan. Und für heute Abend hat die Oppositionspartei CHP wieder zu Protesten aufgerufen.
Das Karussell von Zöllen und gegen Zöllen, das dreht sich munter weiter. Donald Trump hat die Abgaben auf Produkte aus China nochmal erhöht, die in die USA geliefert werden, auf insgesamt 104%. Er reagiert damit auf Zölle, die China umgekehrt erhoben hat, auf Zölle, die Trump zuerst erhoben hat. Also ihr merkt, das ist wirklich ein Wahnsinnskarussell und es ist auch immer noch kein Ende in Sicht, weil heute will auch die EU auf Trumps Zölle reagieren und ihr ahnt es schon, mit Gegenzöllen.
Und ich schiebe noch ein bisschen Gossip aus dem Weißen Haus hinterher. Das ausgelöste Zollchaos sorgt auch für einen offenen Streit unter den Beratern von Präsident Trump. Tech-Milliardär Musk nannte zum Beispiel den Architekten der Zollpolitik Peter Navarro einen Idioten und dümmer als ein Sack Ziegel, weil Navarro zuvor Musks Firma Tesla kritisiert hatte. Also dieses ganze Prozedere und Gehickhacke wird als weiteres Zeichen dafür gesehen, dass die hohen Einfuhrzölle für Risse im Verhältnis des Tesla-Chefs und des US-Präsidenten sorgen.
Der FC Bayern München muss in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale bangen. Die Mannschaft hat das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand gestern Abend mit 1:2 verloren. Nächsten Mittwoch gibt es dann die Revanche in Italien. Wir reden hier in diesem Podcast ja auch oft über die ganz große Politik, zum Beispiel über auch die Pläne der kommenden Bundesregierung, die übrigens heute den Koalitionsvertrag vorstellen will. Also sie scheinen sich da auf einen Fahrplan geeinigt zu haben, die Union und die SPD. Und diesen Fahrplan umsetzen, das müssen aber ja oft andere, nämlich die Politiker, die in den Kommunen arbeiten und die das ja oft auch ehrenamtlich nur nebenbei machen. Und deren größtes Problem ist das Geld.
Ja, mehr als 200.000 Menschen sitzen in Deutschland in den Stadt- und Kreisräten und 2.300 von ihnen sind jetzt befragt worden. Das hat die Körber-Stiftung gemacht. Das ist eine private Stiftung, die sich unter anderem für eine lebendige Bürgergesellschaft einsetzt. Und bei deren Befragung kam heraus, dass 70% von den Befragten die finanzielle Lage in der eigenen Kommune als wirklich schlecht bewerten. Im Osten waren es sogar 80%. Lilly Fischer sitzt für die CDU im Stadtrat von Erfurt.
Wir haben in Erfurt einen Sanierungsstau von 500 Millionen Euro an den Schulen. Nur in Erfurt. Kann ich jetzt mal aufs ganze Land hochrechnen. Ich habe Schulen, die haben Löcher in der Aula. Also richtig im Boden drin. Auf die Klos willst du eh nicht gehen. Die Treppenhäuser bröckeln.
Der Bundespräsident Steinmeier hat gestern einige Stadträte aus ganz Deutschland zu sich eingeladen nach Berlin, in Schloss Bellevue. Er wollte mal hören, wo es denn so hakt in der Kommunalpolitik, genau aus diesen Gründen. Und er weiß natürlich auch, dass es schwer ist, gute Politik in den Kommunen zu machen, wenn eben kein Geld da ist, um sowas Kaputtes, wie Lilly Fischer gerade gesagt hat, zu reparieren oder vielleicht sogar irgendwas Neues mal zu bauen.
Na, und viele hoffen jetzt eben auf Kohle aus dem sagenumwobenen Sondervermögen von 500 Milliarden Euro, das Union und SPD ja beschlossen hatten. Aber also selbst wenn Geld fließt, es läuft ja trotzdem nicht sofort rund. Ne? es gibt ja immer noch diese Bürokratie. Und das weiß leider auch Kai Schmidt. Er ist Abgeordneter des Bürgerforums im Stadtrat von Nordhorn in Niedersachsen.
Dass wir also beschließen, eine Kita zu bauen, dann passiert 2 Jahre nichts. Und die Kinder sind dann schon 3 oder 4. Und das kann man in der Tat schwer vermitteln. Und das sind auch die Tage, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wo ich aus dem Rathaus rausgehe und denke so, boah, 2 Stunden Finanzsitzung, heute hätte es auch besser schwimmen gehen können.
Ja, für ihn geht es auch um ein bisschen mehr als nur ums Geld. Er sorgt sich, dass die Menschen zunehmend das Vertrauen in demokratische Strukturen verlieren.
Wir sind nicht nur Vertreterinnen und Vertreter unserer jeweiligen Partei oder Gruppe, sondern wir sind auch die Influencer der Demokratie. Und wenn wir das hier nicht vernünftig hinkriegen, dann wenden sich noch mehr Leute ab. Und das ist einfach Mist.
Tja, und den Frust und die Politikverdrossenheit, den bekommen viele Leute, die sich für ihre Stadt in den Räten engagieren, dann oft auch eben als Erste zu spüren. Ein Viertel von ihnen berichtet, dass sie selbst oder Menschen aus ihrem Umfeld wegen ihrer politischen Arbeit schon mal beleidigt oder bedroht worden sind.
Wie gesagt, Union und SPD wollen heute wohl den Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen verkünden. Darauf blicken auch die hunderttausende Kommunalpolitikerinnen und Politiker. Denn ja, vieles von dem, was die Parteien sich dann da überlegt haben, müssen sie umsetzen. Wenn euch das weiter interessiert, schaut gerne im Tagesverlauf bei tagesschau.de vorbei. Dort halten euch die Kolleginnen und Kollegen auf dem Laufenden und ihr kriegt auch mit, wenn da was Neues zu verkünden ist.
Großes Thema in der Politik ist ja auch nach wie vor der Krieg von Russland gegen die Ukraine, der ganz Europa bedroht und nicht nur die Ukraine. Alle Länder auf dem Kontinent rüsten auf. Bei uns hier in Deutschland ist ja schon viel Geld locker gemacht worden, um die Bundeswehr besser auszustatten. Und Polen zum Beispiel geht nochmal einen ganz anderen Weg. Da werden die Menschen selber wehrhaft gemacht und zwar sogar in den Schulen. Es gibt nämlich ein neues Schulfach, Schießtraining heißt das.
Ja, da waren wir so, oh, okay, das gucken wir uns mal genauer an. Also der Umgang mit Waffen ist wirklich in einigen Schulen Pflichtfach für die 8. und 9. Klassen. Die Schüler sind da so 14 bis 15 und lernen dann sowas wie Waffe sichern und entsichern, laden und entladen und ja, auch schießen mit Schusswaffen. Also vor allem wird das wohl in Ostpolen umgesetzt, also dem Teil, der am nächsten an der Ukraine dran ist und wo Polen sich bei einem Angriff Russlands dann auch als erstes verteidigen müsste.
Die Schüler in Irscha im Südosten von Polen, die finden das aber sogar gut.
Wenn wir in eine extreme Situation geraten, können wir dank dieses Unterrichts eine Waffe benutzen und wissen, wie so ein Ding funktioniert. Man weiß ja nie, was passieren kann, siehe in der Ukraine.
Die Schule, die hat sogar einen eigenen Schießstand, der vom Verteidigungsministerium finanziert wird und genauso auch einen Schießlehrer, der Vollzeit an dieser Schule angestellt ist, der heißt Pavel.
Wir sehen doch, was hinter unserer Grenze passiert. Ich denke, das ist eine gute Idee für alle, diese Art von Grundausbildung zu absolvieren, nicht nur für Kinder in der Schule.
Die Waffen sind wohl detailgetreue Nachahmungen, also dass die Jugendlichen danach auch wirklich wissen, wie man eine echte Waffe bedient.
Ja, man hat im Hintergrund das Klicken gehört, ne? Das klang so nach Schreckschusspistole. Das Training an den Schulen ist Teil einer Gesamtstrategie der polnischen Regierung. Da werden zum Beispiel Grenzanlagen neu und sicherer gebaut. Es werden auch jede Menge Soldaten rekrutiert. Und es soll eben auch die Zivilbevölkerung auf einen möglichen Krieg vorbereitet werden. Der Regierungschef Donald Tusk will jedes Jahr 100.000 Freiwillige militärisch ausbilden lassen, weil in Polen gibt es genauso wie in Deutschland auch keine Wehrpflicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Und deshalb fehlt es auch in Polen an Soldatinnen und Soldaten.
Zum Schluss, Uli, kurz eine private Frage. Ist es dir schon mal passiert, dass du falsch herum durch den Kreisverkehr gefahren bist?
Nein.
Oder?
Also, wahrscheinlich habe ich schon mal drüber nachgedacht. Irgendwie nachts, wenn man allein unterwegs ist und da ist kein anderes Auto, dann reizt es einen. Aber nee, ich habe es mich noch nie getraut. Nee,
auf die Idee käme ich auch im Leben nicht. Aber in Schopfheim in Südbaden ist ein Mann wohl regelmäßig falsch rum durch den Kreisverkehr gefahren. Warum ist nicht klar, sagt die Polizei. Der ist dann aber aufgefallen, weil er dann doch nach vielen, vielen Wochen tatsächlich mal einen Unfall gebaut hat und in ein anderes Auto gefahren ist, das richtig rum unterwegs war.
Ja, und dann hat er wohl zugegeben, dass er das schon ganz oft gemacht hat, ohne dass was passiert ist. Also den Mut hätte ich gern, anstatt einfach zu erzählen, dass das ein einmaliges Versehen war. Aber es ist auch zum Glück nur Sachschaden an den Autos entstanden.
Ich überlege gerade, was hat er sich gedacht, dass man wie im Uhrzeigersinn fahren vielleicht oder so.
Vielleicht, nee. Ja.
Freunde, immer rechtsrum abbiegen, ne? Ist doch klar. Wir hören uns morgen hier auf jeden Fall wieder. Alles Gute und bis dann.
Auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.